Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Und mit der Erinnerung an eine der größten Chansonsängerinnen, an Juliette Gréco, die in Paris Saint-Germain der Nachkriegszeit Anstoß erregte und doch so sehr für diese Stadt stand.
Ich war auch eine Skandalfigur. Ich war skandalös, ohne etwas getan zu haben.
Juliette Gréco, 93 ist sie geworden, die große Dame des französischen Chansons, die Muse von Saint-Germain und Stilikone. Jürgen Liebing ist Musikkritiker, schon genannt.
Guten Abend.
Sie haben sie auch live erlebt.
Ja, ich habe sie live erlebt, einmal in Berlin. Und es war schon, muss man sagen, ein ganz besonderes Erlebnis, wie sie diese wirklich ja große Dame, sie war eine, nicht nur übertragen eine Grande Dame, sondern auch so, wie sie die Bühne füllte und wie sie diesen Saal quasi in Wallung brachte. Das war schon was ganz Tolles.
Und sie hatte auch einen besonderen Stil. Bevor wir auf die Musik selbst kommen, also blasse Haut, schwarz geschminkte Augen oft, ne? Pagenkopf, schwarze Kleidung.
Ja, schwarz.
War das bis zum Schluss auch immer
das
so bei ihr durchgehend?
Das war bis zum Schluss.
Das sie Existenzialistische,
die,
ja.
Ja, die schwarze Muse von Saint-Germain-des-Prés. Und sie hat auch gesagt, ja, dieses Schwarz lässt so viel Freiraum übrig an Fantasie. Sie brauchte es nicht. Obwohl man auch sagen muss, auch Barbara zum Beispiel war eigentlich auch immer ein Schwarz. Aber eben Juliette Gréco war die schwarze Muse und sie hat ja begonnen in einer Zeit des Existenzialismus, eben kurz nach dem Krieg, obwohl sie ihren ersten Auftritt hatte, schon mit 10 Jahren. Und sie wurde eben diese Muse der Existenzialisten von Jean-Paul Sartre, der sie wirklich entdeckt und gefördert hat, der Gedichte für sie geschrieben hat, beziehungsweise gesagt hat, hier, hast du welche? Und ne, Joseph Cosma hat sie vertont. Und sie war irgendwie sein Idol. Und er hat auch gesagt, sie hätte in ihrer Stimme Millionen Gedichte, die noch geschrieben werden müssten.
Vielleicht hören wir mal, was sie selbst über ihn gesagt hat.
Eines Tages lud Sartre uns zum Essen ein, ins Restaurant Cloche d'Or auf dem Montmartre. Wir waren gerade dabei, wieder runterzulaufen. Da hörte ich ihn hinter mir rufen, Gréco. Ich sagte, oui, Monsieur, Sie werden singen. Und ich, pardon? Er sagte, Sie müssen singen, Sie haben eine schöne Stimme. Gleich für den nächsten Morgen bestellte er mich zu sich und suchte Texte für mich heraus. Er war es, der mich auf die Welt brachte.
Aber was heißt das genau, dass sie ja eine Art existenzialistische Chansonsängerin war? Was bedeutet das, dass Sartre für sie geschrieben hat?
Es bedeutet, dass sie eigentlich eine, wie soll ich sagen, fast politische, philosophische Sängerin war. Ich meine, sie hat auch in Anführungszeichen ganz normale Chansons,
auch Liebeschansons,
Liebeslieder, ja. Oder so einen Chanson wie Ich hasse den Sonntag. Aber sie hat auch eigentlich immer Position bezogen. Also das eine Chanson, was Jean-Paul Sartre für sie geschrieben hat, also den Text, da geht es um die Rue de Blancmanteau. Das war eine oder ist eine Straße in Paris und dort wurden während der Revolution Generäle und andere enthauptet. Und dieses Chanson ist in seiner Kürze und Knappheit sehr aussagekräftig für ihren Stil. Und sie hat immer auch Position bezogen. Und man muss dazu sagen, übrigens, sie ist eine der ersten französischen Chansonsängerinnen und Sänger, die nach dem Krieg in Deutschland aufgetreten ist, 1959. Man muss dabei bedenken, dass ihre Mutter und ihre Tochter
in Westdeutschland dann, oder ist sie auch
damals,
in,
nein, damals in Westdeutschland. Ja. Nein, und dass ihre Mutter und ihre Schwester in Ravensbrück interniert waren. Glücklicherweise haben sie überlebt. Also ihre Mutter war eine Widerstandskämpferin. Leider, nebenbei bemerkt, war sie keine gute Mutter, weil sie sich ganz in die Sache des Widerstands hineingedacht hat und gehandelt hat. Und sie hatte dadurch auch eine schwere Kindheit. Aber sie ist trotzdem eben 1959, also 14 Jahre nach Ende des Krieges, in Deutschland aufgetreten.
Sie hat sich ja politisch relativ weit nach links dann bewegt.
Ja,
ne?
Sehr. Mhm. Also das ist schon, kann man eigentlich sagen, dass sie, ich will nicht übertreiben, die am weitesten linke Chansonsängerin war. Aber sie hat wirklich Position bezogen in der Auseinandersetzung während der 5. Republik in Frankreich. Und sie hat auch, ja, wie soll ich das sagen, sie hat ein Spektrum abgedeckt. Sie war ja auch eine große Schauspielerin, hat viele, viele Filme gemacht und war sich immer treu, ohne sich selbst zu kopieren. Ich meine, sie hat auch tolle Chansons von Jacques Brel gesungen, von Georges Brassens, von Léo Ferré. Und Albert Camus, der große existenzialistische Dichter, hat Texte für sie geschrieben. Also
noch
es war ein besonderes Milieu.
Dann natürlich auch ihre Stimme und die Musik. Also was hat diese Stimme ausgemacht?
Dieses etwas, wie soll ich sagen, rauchige. Sie war nicht so expressiv wie beispielsweise wie Jacques Brel, der sich ja immer verausgabt hat auf der Bühne, der geschwitzt hat bis zum geht nicht mehr. Sie hat eine ganze Platte mit Chansons von Jacques Brel gemacht. Aber das war immer etwas zurückgenommener, etwas intimer. Sie war mehr im Gespräch mit dem Gegenüber.
Ein bisschen kühler auch?
Kühler, ja. Ja. Sie war nicht so exaltiert. Sie musste nicht die große Geste machen. Sie war einfach groß. Und das war schon etwas ganz Besonderes.
Musikkritiker Jürgen Liebing über Juliette Gréco. Vielen Dank. Das ist heute ein bisschen eine Sendung der Abschiede. Große, wenn auch sehr unterschiedliche Künstler verlassen uns. Auch der Schauspieler und Regisseur Michael Kwistek, der mit 78 gestorben ist. Seit den 80ern in Filmen zu sehen, wie der Tangospieler, Goodbye Lenin, Nachtgestalten oder Oh Boy. Bevor wir mit Regisseur Andreas Dresen über ihn reden, erinnert Oliver Kranz an ihn.
Für eine gute Pointe würde er seine Großmutter verkaufen, hat Michael Kwistek einmal gesagt. Er war Spezialist für skurrile Charaktere. Gern hyperaktiv, tollpatschig oder bauernschlau. Doch ernst sein konnte er auch. Im Film »Das Lied in mir« spielte er einen Vater, dessen erwachsene Adoptivtochter sich von ihm abwendet, als sie von ihrer wahren Herkunft erfährt. Wer sein verzweifeltes Gesicht gesehen hat, wird es nicht vergessen. Ebenso wenig wie die Hilflosigkeit des kleinen Geschäftsmanns Peschke, der in Andreas Dresens Film »Nachtgestalten« einen angolanischen Jungen in Berlin von der Straße aufliest.
Natürlich regnet's, ist ja klar. Wenn man mir mein Auto klaut, dann regnet's eben, nicht? Taxi! Taxi!
Die Rolle brachte Michael Kwistek 1999 auf der Berlinale einen Silbernen Bären ein. Schauspieler wollte er schon als Teenager werden. Er ging in Ost-Berlin zur Schule, half seinen Eltern, die in Weißensee ein Tanzlokal betrieben, und ging oft im Westen ins Kino.
Meine erste Zigarette habe ich so geraucht wie Alain Delon. Das fand ich am besten. Und dann wollte ich natürlich so eine Treppe runtergehen wie, was weiß ich, Frank Sinatra und so. Das übt man alles, wenn man anfängt.
Michael Kwistek konnte schon während des Studiums in Filmen mitspielen und erhielt danach ein Engagement an den städtischen Bühnen Karl-Marx-Stadt.
Die Phase Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz, war meine intensivste Phase überhaupt. Ich habe 27 Vorstellungen im Monat gespielt, war die Rampensau schlechthin und habe auch, das war auch meine Sturm- und Drangzeit, was Mädels war.
Michael Kwistek lernte unter anderem seine erste Frau kennen, die Schauspielerin Corinna Harfuch. Mit ihr ging er nach Berlin, spielte an der Volksbühne und später am Deutschen Theater. Nach der Wende kehrte er der Bühne den Rücken.
Ich habe ein Angebot bekommen mit Corinna, ein Vierteljahr in Algerien in der Wüste Sahara zu drehen, auf einem weißen Pferd. Bin ich ein Vierteljahr durch die Sahara geritten und wurde dafür sehr gut bezahlt. Das fand ich also ganz toll, als auf der Bühne mit einem Papppferd irgendwie Kunst zu machen, weil das war Realität da.
Im Grunde erfüllte sich sein Jugendtraum. Auch als Regisseur war er erfolgreich. Der Historienfilm »Treffen in Travers« brachte ihm 1990 einen Preis beim Nationalen Spielfilmfestival der DDR und eine Einladung nach Cannes ein. Seine zweite Regiearbeit, »Abschied von Agnes«, wurde 1994 bei der Berlinale gezeigt. Doch Michael Kwistek stand lieber vor als hinter der Kamera.
Unter anderem vor der Kamera von Regisseur Andreas Dresen, bekannt geworden mit »Halbe Treppe« oder »Wolke 9« oder »Sommer vorm Balkon«. Michael Kwistek hat mit ihm Ende der 90er den Film Nachtgestalten gemacht. Schönen guten Abend, Herr Dresen.
Hallo, einen schönen guten Abend.
Wie haben Sie ihn als Kollegen kennengelernt?
Naja, ich war ja damals noch quasi ein junger Spund Ende der 90er Jahre und ich kannte ihn aus ganz zahlreichen Filmen und auch Theaterproduktionen noch in der DDR, wo ich ja aufgewachsen bin. Er hatte ihn in vielen DEFA-Filmen gesehen, von Ulrich Weiß, Olle Henry als Boxer, wo er ganz toll gespielt hat, in den Filmen von Roland Gref, wo er öfter mitgespielt hat, bei Rainer Simon. Also ich kannte, schätzte und bewunderte ihn schon, bevor wir uns persönlich kennengelernt haben. Und ich habe ihn dann angesprochen, weil ich dachte, dass er für Nachtgestalten der Richtige sein könnte.
Für diese Figur Geschäftsmann Peschke, der am Flughafen einen Flüchtlingsjungen trifft und mit ihm dann sozusagen durch die Berliner Nacht irrt.
Ja, die erleben eine gemeinsame Odyssee. Das ist ja so ein Episodenfilm von mehreren Geschichten. die alle in einer Nacht spielen. Und er gerät einen afrikanischen Jungen, und der übrigens die ganze Zeit über kein einziges Wort spricht, nur ganz am Ende der Geschichte. Dafür redet Michael Gwiszczek als Peschke umso mehr und führt da auch Selbstgespräche. Und das ist eine sehr skurrile, sehr besondere Figur, weil er jemanden spielt, der so vorschiebt, den Gesetzen des Marktes und der rauen Businesswelt zu gehorchen und so auch funktionieren zu wollen. Das ist jedenfalls immer sein großes Ziel. Und in Wirklichkeit hat er aber ein viel zu großes und weiches Herz. Und das dringt immer wieder nach außen, sodass er sich dann schließlich und endlich mit diesem Jungen durch die Nacht schlägt und ihn am Schluss auch bei sich übernachten lässt. Wofür er sich verflucht, was aber eine wunderbare Metamorphose natürlich ist. Also das konnte Michael Gwiszczek einzigartig spielen, weil er auch zum einen natürlich ein großer Komiker gewesen ist, der einmalig Slapstick konnte, was eine große Kunst ist für einen Schauspieler, finde ich. Zum anderen aber auch eben dieses große Herz hatte und einfach ganz viel Gefühl und Mitgefühl mit Menschen, mit seinen Figuren. Und so trat er einem eben auch gegenüber. Und das war wunderbar zu erleben, nicht nur mit dieser Figur, sondern eben auch im Zusammensein mit ihm.
Also die Figur und Persönlichkeit gingen hier in eins in diesem Film für Sie?
Es ist natürlich sehr viel auch von seiner Körperlichkeit drin. Ja, also er konnte Slapstick. Und Slapstick, das ist etwas, das ist ja so ein bisschen der Kampf mit den Dingen, der Mensch meint, Herr und seiner Welt zu sein, und in Wirklichkeit fällt er doch immer wieder hin oder bleibt in der Drehtür hängen. Ja. Und so etwas konnte Michael Gwiszczek wie kein Zweiter spielen. Und das ist etwas, da kann man als Regisseur einem Schauspieler auch nur sehr schwer bei helfen, weil das kann man nicht erklären. Der Schauspieler muss sozusagen eine bestimmte Absicht verfolgen und sie selber mit der eigenen Körperlichkeit torpedieren, damit es dann schief geht. Und das muss einfach auch gut aussehen. Und Michael hat zum Beispiel immer, oder Michael, wie ich ihn eigentlich immer genannt habe, der hat eigentlich immer irgendwie auch am Drehort das geübt. Der kam auf einen zu, hielt einem die Hand hin und stolperte. So. Und das sah unglaublich echt aus. Und er hat eigentlich ständig diese Technik auch für sich trainiert. Und das war sehr schön zu beobachten und natürlich auch wahnsinnig lustig. Ja.
Dazu passt ja auch die Körpergröße, ne? Und diese Schlaksigkeit gleichzeitig, auch dieses Spiel damit, oder?
Ja, die baumelnden Arme, nicht so richtig wissen, wohin damit so. Also dieses ganze ungute Gefühl in der eigenen Welt, in der sich diese Figur falsch findet und natürlich in dem Sinne dann eben auch im eigenen Körper, haben Sie völlig recht. Ja.
War das auch so eine Grundhaltung von ihm, also soweit Sie ihn kennengelernt haben, so eine Ironisierung von allem als eine Distanzierung letztlich auch von der Wirklichkeit vielleicht?
Ja, nicht mit allen Figuren, aber er hatte natürlich manchmal diesen etwas schnöselig-ironischen Ton, würde ich sagen, der auch so ein bisschen ein Markenzeichen war. Das habe ich auch sehr gemocht. Aber er konnte natürlich auch ganz pur und ganz weich sein. Ja, das ist ja in Nachtgestalten an manchen Stellen auch, wo das dann plötzlich so durchbricht. Es gibt eine wunderbare Stelle, wo er diesen kleinen Jungen, der ihn plötzlich umarmt und umklammert, weil dann natürlich auch jemanden braucht, an dem man sich festhalten kann in dieser ausweglosen Situation. Und wo Michael dann so steht und langsam und ganz vorsichtig seine Arme ihren Weg um diesen Jungen herum finden. Und das konnte er eben auch. Und da war er gar nicht ironisch. Und es gab auch ganz viele andere Rollen in Filmen, wo das eben auch nicht war. Also er konnte auch diese verletzliche Seite sehr wohl zeigen, ohne dabei distanziert zu sein.
Und wie war Ihr Verhältnis zwischen Regisseur und Schauspieler? Das ist ja oft immer sehr spezifisch, was auch die Persönlichkeiten angeht. Haben Sie stark mit ihm gearbeitet? Haben Sie ihn machen lassen? Haben Sie ihm Freiraum gegeben? Haben Sie ihm starke Grenzen gesetzt?
Ich bin jetzt eh nicht so jemand, der Schauspieler einschnürt. Ich achte schon darauf, dass das das richtige Maß bekommt. So. Da habe ich sicherlich auch manchmal dann versucht, Grenzen zu ziehen. Aber im Großen und Ganzen war das eine ganz große Freude und es war wirklich auch sehr lustig, mit ihm zu arbeiten, weil er eben so viel Körperliches anbieten konnte, was aus dieser Slapstick-Tradition kommt. Das kennt man in Deutschland relativ selten. Loujot war ja auch so ein Künstler, der das ganz großartig beherrscht hat. Und Micha spielte eben auch in dieser großartigen Kategorie.
War das vielleicht auch etwas, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Klischee, aber etwas bestimmtes Ostdeutsches, so dieses ironisch Widerständige, dieses Lachen können, auch über üble Umstände vielleicht?
Spielt vielleicht eine Rolle. Ich glaube, es ist aber auch die Begabung eines Lebenskünstlers, der er ja auch war, so über sich selber auch lachen zu können, sich selber auch einzuordnen. Als wir uns kennenlernten, das war 1998, hatte er ja gerade seinen Film Das Mambo-Spiel bei der Berlinale vorgestellt. Und das war eine durchaus widersprüchliche Aufnahme da beim Festival und sicherlich sehr kompliziert für ihn. Da war er ja auch Regisseur gewesen. Und er war erstmal ganz schön aufgewühlt so. Und als wir das nächste Jahr dann auch mit Nachtgestalten ein Jahr später sozusagen wieder zur Berlinale marschierten, war er auch ganz schön aufgewühlt und aufgeregt und angespannt, so wie es mir damals auch ging. Und das entlud sich dann in einem Moment, wo er plötzlich riesig gefeiert wurde da auf der Bühne. Und da habe ich ihn natürlich auch unendlich glücklich gesehen. Und das war dann auch ja wie eine Erlösung, die ihm da geschenkt wurde. Und er hat ja dann auch den Silbernen Bären als bester Schauspieler gewonnen. Und da hatte er dann schon wieder das, was Sie gerade nochmal benannt haben, diese Ironie oder diese Draufsicht, wo er sagte, siehst du, letztes Jahr haben sie hier rumgebrut und jetzt geh ich mal raus hier und jetzt hole ich mir mal hier mein Blitzlicht hier bitte. So, und dann geht er raus und dann standen dort die ganzen Fotografen. Das werde ich auch, diesen Anblick für diesen Moment werde ich auch nie vergessen mit ihm.
Ja, also ich frage auch nach diesem spezifisch ostdeutschen Aspekt, weil das ja gewiss, ich sag mal, also es gibt diesen ostdeutschen Teil, die ostdeutsche Biografie, eben 60er, 70er, 80er Jahre, dann natürlich 89, wo sich vieles veränderte. Aber bei ihm brach das offenbar nicht so stark wie bei vielen anderen. Also er hatte dann einen zweiten Teil seiner künstlerischen Biografie, auch Erfolg, wenn auch vielleicht anders gelagert, aber er hatte Erfolg in beiden Teilen dieses Lebens und dieses Landes. Wie ist das zu erklären?
Ja, weil er auch so lebenszugewandt war. Also Micha war ja auch natürlich ein totaler Kinofanatiker. So, also, und der hat das natürlich nach der Wende auch genossen, dass er an die ganzen Filme jetzt plötzlich rankam. Er hat sich dann zu Hause ein kleines Kino eingerichtet und so. Also er war wirklich auch ein Freak und kannte auch die abwegigsten Sachen. Man konnte sich mit ihm wunderbar über Kino unterhalten. Und deswegen hat er sich darüber, glaube ich, auch nach dem Mauerfall gar nicht so viel Gedanken gemacht, sondern hat das einfach dieses größere Land für sich als Chance begriffen und sich einfach wieder in die Arbeit geschmissen. Ich habe ihn eigentlich nie so in dieser Schmollecke erlebt, wo manche Kollegen so hingekrochen sind, ja, sondern er hat sich immer, er hat das eigentlich immer positiv gesehen und hat gesagt, ach, das nehme ich mir jetzt mal mit und das gucke ich nochmal, was hier noch geht. Und so hat er dann auch weitergearbeitet und auch wirklich wunderbare Filme nach der Wende gedreht, sowohl als Schauspieler als auch als Regisseur.
Ich frage deswegen, weil Sie haben es ja angesprochen, es gibt ja viele Kolleginnen und Kollegen von ihm, also ostdeutsche Schauspielerinnen und Schauspieler, die große Verletzungen auch erlitten haben in den frühen 90er Jahren. Ne? Also nehmen wir mal das Beispiel Jutta Wachowiak, die darüber auch erzählt hat und das wirklich als großes Trauma empfunden hat, dass sie sich nicht mehr gebraucht gefühlt hat, dass sie sich hinten anstellen musste. Bei Gwistek war das irgendwie alles anders. Aber trotzdem gibt es ja diese Generation der ostdeutschen Schauspieler, die diesen Bruch erlebt haben, diese Verletzungen erlebt haben. Ist das alles vergeben und vergessen oder sitzt das noch tief in dieser Generation?
Das sitzt natürlich bei vielen tief. Dieses Gefühl, quasi in der DDR an einem Punkt angekommen zu sein im Berufsleben, wo man beruflich hochgeschätzt unterwegs war und plötzlich in dem größeren Land von manchen nicht gekannt wurde oder wo manche auch einem das Gefühl vermittelt haben, sie wollen einen gar nicht kennen, ich werde hier nicht gebraucht. Das waren viele und auch, glaube ich, wirklich unnötige Verletzungen, die da entstanden sind und zugefügt wurden. Das betraf insbesondere die Regisseure natürlich der ehemaligen DEFA, wo ein Großteil meiner damaligen Kollegen einfach überhaupt keinen Anschluss mehr gefunden haben an ihrem beruflichen Wirken. Und das war sicherlich bei Micha auch dann das Glück, dass er natürlich als Schauspieler trotzdem eine Klasse für sich war und da weiterarbeiten konnte. Das war aber sicherlich auch zum einen ein bisschen eine Glückssache, zum anderen aber auch eine Frage, wie man sich so neuen Gegebenheiten auch stellt. Also es ist ja auch durchaus bezeichnend, dass Micha Gründungsmitglied der Deutschen Filmakademie war. Und ich weiß, dass wir zum Beispiel, ich war auch Gründungsmitglied, wir haben damals lange versucht, ostdeutsche Kollegen für die Filmakademie zu gewinnen, dass sie da reinkommen und so. Und ich musste mir ganz oft anhören in Gesprächen, ja, die wollen uns ja sowieso nicht. Und da brach diese Verletzung durch. Und natürlich stimmt das so auch nicht. Wir wollten sie ja. Wir haben da quasi um sie geworben. Und in der Filmakademie gab es viele Stimmen, die sich gewünscht haben, dass da mehr ostdeutsche Kollegen drin sind. Aber da waren tatsächlich die Nachwendeverletzungen da und auch sehr groß. Und das ist sicherlich eine Folge dieses Vereinigungsprozesses, wo eben auch wirklich sehr viel Unrecht geschehen ist.
Ist das besser geworden 30 Jahre danach? Gibt es mehr Respekt vor der ostdeutschen Filmgeschichte zum Beispiel?
Ich glaube, besser geworden ist sicherlich, und das hat auch mit dem historischen Abstand zu tun, dass wir ein bisschen genauer hinzuhören gelernt haben, den Geschichten der jeweils anderen. Und das meine ich sowohl in Richtung Ost-West als auch West-Ost. So. Das halte ich schon mal für eine ganz wichtige Basis. Und dass natürlich auch der historische Abstand, muss man natürlich auch sagen, ein wenig die Wunden heilt. Und jetzt mit dieser Generation von Michael gehen natürlich auch leider viele großartige Leute, die diese Zeit vor und nach der Wende in ganz starkem Maße geprägt haben. Ich wünsche mir jedenfalls für Micha jetzt nochmal ein ganz großes mediales Blitzlichtgewitter in diesem Sinne, damit einfach so eine Lebensleistung, die er nun wirklich gebracht hat, nochmal gewürdigt wird, weil das ist wirklich einer der ganz, ganz Großen, die uns hier verlassen haben.
Ja. Er würde wahrscheinlich sagen, ja, holt da mal nicht rum jetzt hier, ich bin ja nur tot oder sowas. Ne?
Ja, ich gehe jetzt mal raus hier, ich gehe da jetzt mal hoch und klopfe da mal an und dann werde ich mal kicken, wer da noch schon so alles ist, war Andi. So ungefähr, ja.
Andreas Dresen, der Regisseur, der mit Michael Gwisdek Nachtgestalten gedreht hat. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Herzlichen Dank zurück.
Und wir wollen auch über neue Filme reden mit Jörg Taschmann. Bevor wir das tun, es wird keine neuen Filme mit Michael Gwisdek mehr geben. Wie erinnern Sie sich an ihn?
Ja, also ich war auch sehr, sehr traurig, als ich das heute gehört habe, weil ich habe ihn auch ein paar Mal getroffen, meistens aber auch einmal privat, weil zufälligerweise mal meine Tochter in einer Serie dreht, in der er auch mitspielt und da musste ich ewig lange warten und in der Zeit saß er da in dieser wo man sich dann so traf und erzählte eine Anekdote nach der anderen stundenlang, wie er in Amerika war und Arnold Schwarzenegger kennengelernt hat und dann hatte er eben auch so eine lustige Art, auch so in Interviews. Er hat ja dann sehr viele prägnante Nebenrollen gespielt und dann meinte er auch mal zu mir, naja, da lauf ich halt so durchs Bild, wir machen ein bisschen Winke-Winke und wer gut bezahlt, ist doch okay, oder? Und so war er einfach. Er war einfach jemand, der ein ganz toller auch Geschichtenerzähler war.
Jörg Taschmann, also über Michael Gwisdek nochmal, der jetzt gestorben ist, reden wir über zwei neue Filme, die in den Kinos starten.
Ja.
Morgen, nämlich Blackbird und Pelikanblut. Einer davon ein deutscher Film, der andere einer aus den USA und ich habe bei Blackbird den Eindruck, dass es in diesem Fall auch um das Ende eines Lebens geht. Hören wir mal in diese Szene rein.
Hey!
Können wir uns bitte alle so normal wie möglich verhalten? Ja, okay.
Ja, ja.
Okay.
Ja, geht klar.
Okay, gut. Anna, Chris, seid ihr schon wach? Ich bin bald tot. Kommt ihr runter? Das sollte genügen.
Also diese Szene, glaube ich, wirft einige Fragen auf. Worum genau geht's?
Es ist das Remake des dänischen Films Silent Heart und hier spielt die Susan Sarandon, eine schwerkranke Frau, Lily. Ihr Mann ist Arzt und sie hat noch einmal für ein Wochenende ihre Töchter eingeladen, deren Partner und ihre allerbeste Freundin, um ein letztes Wochenende im Familienkreis zu erleben, bevor sie dann freiwillig und selbstbestimmt aus dem Leben scheidet, was in Amerika allerdings illegal ist, zumindest in dem Staat, in dem dieser Film spielt. Ihr Mann ist aber Arzt und hat für alles gesorgt. Ja, und das ist so ein Film über das Abschiednehmen eigentlich.
Und ist es gelungen, die Darstellung dieses Abschiednehmens?
Es ist insofern gelungen, weil die Darsteller einfach so toll sind. Also Susan Sarandon spielt das eben auch mit so einer schnoddrigen Art. Dann Sam Neill, dieser großartige neuseeländische Darsteller, der zu oft in schlechten Filmen spielt, aber großartig ist, spielt ihren Mann Kate Winslet, die eine Tochter Mia Wasikowska, die andere. Und es sind einfach diese vier Schauspieler und Schauspielerinnen, die das dann doch dem Zuschauer so nahe bringen, dass, obwohl die Geschichte ein bisschen klischeebeladen ist, es gibt einerseits eben diese Control-Freak-artige Schwester, gespielt von Kate Winslet, und dann so ein bisschen das schwarze Schaf, gespielt von Mia Wasikowska. Mir ist auch ein bisschen viel zu viel Drama drin gewesen. Ich glaube, in so einem eher besinnlichen Moment, da lässt man mal die Familienstreitigkeiten ein bisschen beiseite. Aber nichtsdestotrotz ist es dann doch ein Film, der einem sehr ans Herz geht.
Jörg Taschmann, heute über Internetleitung sind wir mit ihm verbunden. Nicht im Studio wie sonst, aber in diesem Fall. Daher immer mal wieder auch kleinere technische Probleme. Trotzdem hören wir sie insgesamt noch sehr gut. Also Blackbird von Roger Mitchell ab morgen in den deutschen Kinos mit Susan Sarandon, Sam Neill und Kate Winslet. Und der zweite Film, über den wir reden wollen, kommt aus Deutschland. Pelikanblut von Katrin Gebbe mit Nina Hoss in der Hauptrolle. Und da geht es um ein Kind, dass das gesamte Umfeld in Aufruhr versetzt und kaum mehr erreichbar zu sein scheint, dieses Kind. Es erinnert ein bisschen an Systemsprenger, ne? Was genau wird da erzählt?
Es ist insofern eine ähnliche Geschichte, weil es diesmal ist es eine Fünfjährige. Es geht eigentlich um Wiebke, gespielt von Nina Hoss, die auf einem Reiterhof arbeitet, schon mal ein Kind adoptiert hat, Nicolina, die mittlerweile 9 Jahre alt ist. Nicolina hat sich immer eine Schwester gewünscht und weil eine alleinerziehende Mutter und eine Frau über 40 in Deutschland kein Kind adoptieren darf, fahren sie nach Bulgarien, adoptieren ein kleines, herziges Mädchen, die die ersten Tage ganz süß und goldig ist und dann plötzlich zu einem wahren Teufel und Monster wird, das Haus anzündet, Kinder quält und ein Arzt klärt dann die Mutter auf und sagt, dieses Kind ist zur Liebe nicht fähig, sie ist komplett traumatisiert und sie spielt die Gefühle nur. Und nun versucht dann Wiebke mit aller Macht eben die Liebe dieses Mädchens doch irgendwie zu entfachen. Trotzdem wird dieser Film zunehmend ärgerlich, weil erstens mal finde ich es durchaus bedenklich, eine Fünfjährige so ganz extreme Szenen spielen zu lassen. Und dann kann sich dieser Film einfach nicht entscheiden, ob er irgendwo realistisch sein will oder irgendwie ein Genrefilm, der so zum Horrorfilm mutiert. Also mich hat das alles überhaupt nicht gepackt, mich hat es auch nicht überzeugt und ich war zunehmend eigentlich verärgert, weil dieser Film ein absolutes Konstrukt ist.
Sagt Jörg Taschmann über Pelikanblut von Katrin Gebbe und wir haben auch gesprochen über Blackbird von Roger Mitchell, beide Filme ab morgen in den deutschen Kinos. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Etat von Kulturstaatsministerin Monika Grütters erhöht sich im kommenden Jahr um 120 Millionen Euro auf dann 1,94 Milliarden Euro. Das sind rund 6,5% mehr. So hat es das Bundeskabinett beschlossen. Gerade in Zeiten der Krise sei Kultur das Fundament für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sagte Grütters zum Entwurf. Mit dem zusätzlichen Geld sollten daher vor allem Vorhaben gefördert werden, die sowohl das Demokratieverständnis als auch das historische Urteilsvermögen der Gesellschaft weiter stärkten, betonte Grütters. Konkret sollen zum Beispiel die Dauerausstellung des Deutschen Historischen Museums in Berlin und des Hauses der Geschichte in Bonn mit über 6 Millionen Euro modernisiert und vollständig überarbeitet werden. Weil das Satiremagazin Charlie Hebdo erneut bedroht wird, haben 100 französische Medien zur Verteidigung der Meinungsfreiheit aufgerufen. Die Feinde der Freiheit müssen verstehen, dass wir alle zusammen ihre entschlossenen Gegner sind, ungeachtet unserer Meinungs- oder Glaubensunterschiede, heißt es in einem offenen Brief. Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören Redaktionen wie die von France Télévisions, Le Parisien und Le Journal du Dimanche. Das Satiremagazin Charlie Hebdo hatte Anfang September zu Beginn des Prozesses rund um die Terrorserie vom Januar 2015 mit 17 Toten erneut Mohammed-Karikaturen veröffentlicht und ist daraufhin wieder bedroht worden. Der Wiener Opernball fällt im kommenden Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Die österreichische Regierung sagte das bedeutende Gesellschaftsevent im Ministerrat in Wien ab. Aufgrund der Corona-Situation wäre es verantwortungslos, den Ball in gewohnter Art und Weise abzuhalten, teilten Kanzler Kurz und Vizekanzler Kogler mit. Der Opernball sei für Wien und Österreich als Kulturnation ein großes Aushängeschild und diese Entscheidung sei nicht leicht gefallen. Der Ball sollte eigentlich am 11. Februar stattfinden. Die Tickets für das immer ausverkaufte Ereignis sollten diesmal zwischen 315 Euro und 23.600 Euro für eine Loge kosten. Ein Neubau im Frankfurter Bankenviertel steht im Finale des internationalen Hochhauspreises. Der Omniturm des dänischen Architekten Bjarke Ingels ist damit nach Ansicht der Jury eine der 5 besten Wolkenkratzer der Welt. Das Gebäude mit dem charakteristischen Hüftschwung wurde aus 31 nominierten Hochhäusern in 14 Ländern ausgewählt. Der Sieger wird am 29. Oktober in der Frankfurter Paulskirche ausgezeichnet.
Die Stadt Braunschweig und den Deutschlandfunk verbindet etwas, nämlich der gemeinsam gestiftete und mit 30.000 Euro dotierte Wilhelm Raabe Literaturpreis. Wilhelm Raabe, der um die Jahrhundertwende in Braunschweig lebte, als Prosa-Schriftsteller, der sich unter anderem auch schon damals, also vor über 100 Jahren, ökologischen Themen widmete unter anderem. In diesem Jahr geht dieser Preis an Christine Wunicke für den Roman »Die Dame mit der bemalten Hand«. Das geht da um eine besondere Begegnung zweier Forscher im 18. Jahrhundert. Christine Wunicke, schönen guten Abend.
Hallo, Herr Balzer.
Ich gratuliere.
Ja, danke schön.
Nicht schlecht. 30.000 Euro dotiert, ein sehr renommierter Preis. Sie bekommen einen Preis, obwohl Sie ja, wie man hört, keine Freundin des Literaturbetriebs sind. Warum eigentlich nicht?
bin irgendwie ein schüchterner Mensch. Ich hänge nicht gerne in großen Menschenmengen rum. Der Preis ist ja für mein Buch und nicht für meinen Mut.
Welchen Mut meinen Sie?
Den Mut, vor ganz vielen Leuten aufzutreten oder sowas.
Aber es ist Ihr Werk, ne? Es ist Ihr Roman, es ist Ihr Produkt.
Ja, klar. Mhm. Ja. Das kann, ich bin ja nicht so eine Helikoptermutter, die immer über dem Buch schwirren muss. Das kann das selber ganz gut.
Hat ein Eigenleben, ja, bekommen, Ihr Roman?
Ja, das tun die Romane immer.
Das heißt, Sie bringen etwas zur Welt und dann beginnt es zu laufen? Oder wie kann man sich das vorstellen? Die richtige Metapher jetzt für mich?
Ja, zu laufen, zu springen, zu kriechen, um sich zu schlagen, was das halt so macht.
Also es ist völlig okay für Sie, wenn jemand Ihren Roman ganz anders liest und versteht, als Sie ihn gemeint haben?
Total. Das ist einer der größten Vergnügen, was zu veröffentlichen. Und das verstehen Leute krass anders, als ich es gemeint habe. Ich liebe das. Ich finde das toll.
Das heißt, Sie mögen Missverständnisse auch, oder vielleicht das Wort Missverständnis auch falsch. Sie mögen unterschiedliche Wahrnehmungen desselben.
Ja, das mag ich sehr. Das, was Schönes.
Das erinnert mich nämlich ein bisschen auch an den Konflikt zwischen den beiden Herren, die Sie da beschreiben. In der Mitte des 18. Jahrhunderts, dieser deutsche Forschungsreisende Carsten Niebuhr, ist ja auch eine historische Figur, der auf einen persischen Astronomen trifft. Und die beiden schauen nach oben auf das Sternbild Cassiopeia und der eine sieht eine Frauengestalt, nämlich der Deutsche, und der persische Astronom nur die bemalte Hand dieser Frauengestalt. Daher auch der Titel des Romans. Also Sie haben schon Freude daran, ne? Da auch Leute aufeinander prallen zu lassen?
Ja, das passiert ja auch irgendwie im Leben dauernd, irgendwie eigentlich täglich. Ich überzeichne das nur und setze es in merkwürdige Situationen und Kontexte. Anders verstehen oder aneinander vorbeireden oder sich irgendwie mühsam sprachlich zusammenraufen, das macht man ja eigentlich dauernd.
Das kennen Sie auch selber aus dem Alltag und das inspiriert Sie manchmal auch zur Literatur?
Es gibt nichts Schöneres, als was man manchmal so daherredet und was dann der andere daraus hört. Das ist irgendwie ein Spaß und ein Grauen gleichzeitig. Ich bin irgendwie so perplex über diesen Rabe-Preis, das kann ich gar nicht sagen.
Ja, das ist doch aber toll, oder?
Ja,
perplex. Man könnte ja einfach sagen, ich freue mich, ich stoße. Gut, zu Corona-Zeiten ist schwierig, ne? Mit dutzenden Freunden kann man jetzt nicht anstoßen. Im Moment so richtig ist es schwierig, alles zu feiern. Überhaupt ist es zu Corona-Zeiten, so einen Preis zu bekommen, auch mit der Preisverleihung, das wird ja alles ganz anders. Wird ja nicht mehr in einem großen Theater, sondern es wird im Radio zelebriert. Also, toll, es ist im Radio, aber es ist eben nicht so eine Veranstaltung. Man ist sozusagen eher so auf Distanz. Ist das vielleicht sogar ein ganz guter Zustand für Sie?
Also ich meine, man muss nicht irgendwie physisch nebeneinander stehen die ganze Zeit, glaube ich.
Um sich misszuverstehen?
Um sich misszuverstehen.
Stimmt, es geht auch so.
Sich auch aus der Ferne missverstehen, ja, das ist richtig.
Mir macht sowas auch immer sehr viel Spaß, wenn man sozusagen so ein bisschen auch sprachlich miteinander ficht oder fechtet, wie sagt man eigentlich?
Ficht.
Man ficht,
das
ja.
Klingt dämlich, aber es heißt
ist,
wirklich,
ist,
echt so.
Ist tatsächlich so. Ist tatsächlich, ja. Gut, ficht, ich bleib bei ficht. Aber ist dieses Buch, vielleicht nochmal kurz zurück zum Roman, weil es geht ja um einen deutschen Forschungsreisenden, dann geht es um einen persischen Astronom. Ist es auch ein Buch über kulturelle Barrieren?
Das ist vielleicht ein Buch, dass kulturelle Barrieren irgendwie overrated sind. Also die verstehen sich zwar dauernd miss, aber die kulturellen Barrieren oder die irgendeine kulturelle Unvereinbarkeit gibt es da überhaupt nicht. Das ist ein Phantom. Die raufen sich zusammen und auch der Perser, der ja nun in einem indischen Zusammenhang lebt, als Muslim unter einer Hindu-Herrschaft, das funktioniert alles. Es ist seltsam, es ist manchmal komisch, es ist manchmal auch schmerzhaft und beängstigend, aber es geht alles. Es geht alles.
Das heißt, wir überinterpretieren manchmal kulturelle Unterschiede?
Ja, wahnsinnig. Irgendwie alles, was in Richtung von Vorstellung von kultureller Reinheit oder Einheitlichkeit geht, das ist alles ein totaler Bockmist. Aber das weiß man eigentlich auch.
Vielleicht, wenn man Ihr Buch gelesen hat. Also nee, nimmt man als Botschaft
damit. Die ganze Geschichte zeigt, also man kann ja Kulturen oder Lebensweisen nicht voneinander trennen. Und jetzt gerade in einer globalen Welt, wie soll das denn gehen? Das wollen wir nicht.
Ja gut, globale Welt auf der einen Seite, auf der anderen Seite ziehen sich immer mehr Menschen in ihre Blasen zurück, in ihre immer kleineren Welten zum Teil, oder? Also befeuert durch die sozialen Medien zum Beispiel.
Ja, aber es ist auch, sie können auch in sozialen Medien aus ihren Blasen rausgucken und in andere Blasen sich begeben, also ohne sich vom Sofa aufzuschwingen. Also das ist auch eine Chance, also soziale Medien verbinden auch. Das wird auch, glaube ich, manchmal zu sehr jetzt negativ gesehen, dass das die Leute also nur in Blasen ballt. Ich meine, das kann auch echt einen Horizont erweitern über Grenzen hinweg. Ich meine, ich chatte mit Afghanistan, da kann ich nie hinfahren. Ohne irgendwie kugelsichere Weste, aber nee, ich sehe auch da echt das Positive.
Christine Wundicke, eins wollte ich Sie unbedingt noch fragen. Also wie Sie es schaffen, so kurz zu sagen, also nicht nur in Ihren Antworten, das finde ich ja sowieso auch, macht ja auch großen Spaß. Was Ihre Texte angeht, es ist recht lakonisch, es ist kurz, es sind eher schmalere Bücher. Wie gelingt Ihnen Kürze?
Ich streiche mal alles wieder weg, was ich nicht brauche. Da werden Bücher irgendwie erstaunlich kurz, habe ich gemerkt. Nehme es einfach raus wieder beim Schreiben. Ich schreibe eine Seite und dann gucke ich, was ich davon nicht brauche und dann ist es nur noch eine halbe Seite.
Das sagen Sie so einfach.
Echt kurz, ja, das ist relativ, das ist, wenn man mal so, ich meine, ich denke auch vorher oft, das wird jetzt irgendwie ein riesig fettes Buch. Ich meine, mein erster Roman hatte fast 500 Seiten, das ist lange her. Aber irgendwie heute, ich denke dann immer, nee, das brauche ich nicht und das eigentlich auch nicht. Und das kann sich jetzt auch irgendwie Leser, Leserin selber ausdenken. Das muss ich jetzt dann nicht irgendwie vorschreiben. Und dann wird es immer kürzer.
Was ist das Schöne an Kürze?
Es ist konzise und es macht Spaß, das zu schleifen. Das ist irgendwie so ein bisschen, wie wenn man was aus einem dicken Klotz was rausmeißelt oder sowas. Das ist immer so, als wenn man was findet, so dann die Essenz von irgendwas ausgedacht. Ich kann das schlecht beschreiben, aber es ist charmant. Ich mag es. Ich mag es auch, wenn ich dann das kleine Büchel in der Hand habe. Das hat was.
Dann sollte auch das Interview, glaube ich, nicht zu lange dauern. Ich habe auch jetzt alle Fragen gestellt, die mich interessiert haben. Wir haben das in kürzester Zeit miteinander abgehandelt. Vielen Dank.
Wunderbar, danke schön.
Christine Wundicke, die neue Trägerin des Wilhelm-Raabe-Preises, der wird gestiftet von der Stadt Braunschweig und dem Deutschlandfunk und ist mit 30.000 Euro dotiert. Und ja, und dann könnte ja eventuell noch der Deutsche Buchpreis dazukommen. Sie sind zumindest auf der Shortlist. Wäre ja ein schöner Herbst dann, ne?
Ich glaube nicht, dass man den Raabe-Preis und den Buchpreis kriegt. Ich glaube, dass das geht gegen irgendein Naturgesetz.
Wer weiß, wir werden es sehen. Ich danke Ihnen jedenfalls sehr für das Gespräch.
Ja, gerne. Tschüss.
Diverse spektakuläre Einbrüche in deutschen Museen haben Schlagzeilen gemacht in der letzten Zeit und auch die Frage aufgebracht, wie kann es eigentlich sein, dass Diebe nachts ins Berliner Bode-Museum eindringen können oder ins Grüne Gewölbe in Dresden und mit ihrem Diebesgut tatsächlich auch fliehen können und die meisten von ihnen auch nicht gefasst werden. Es braucht neue Sicherheitsstrategien und daher saßen heute Museumsleute mit der Politik zusammen. Christiane Habermals hat sich das genauer angeschaut.
Wer Spaß an Räuberpistolen und an spektakulären Kunstraubgeschichten hat, der kam heute bei der Tagung des Museumsbundes zur Sicherheit in Museen auf seine Kosten. Nicht nur die anwesenden Museumsleute, auch das Landeskriminalamt und Kulturstaatsministerin Monika Grütters hatten genügend Beispiele aus der jüngeren Zeit parat, bei denen sich Täter scheinbar spielerisch Zugang zu Museen verschaffen konnten. Sei es der Diebstahl der Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum, der Einbruch in die Schatzkammer des Grünen Gewölbes in Dresden oder die Einbruchserie in Naturkundemuseen, bei denen gezielt die Hörner von Nashörnern gestohlen wurden, die sich auf dem asiatischen Markt für Aphrodisiaka gut zu Geld machen lassen. Nicht nur das Vorgehen, auch die Objekte der Begierde ändern sich. Grütters stellte daher bei ihrem Grußwort unmissverständlich klar:
Ganz offensichtlich also gilt der Diebstahl von Kulturgütern nicht nur als einträglich, sondern leider auch als relativ einfach. Das muss sich ändern.
Auch wenn viele Museen in den letzten Jahren viel in ihre Sicherheit investiert haben, so Grütters, seien sie doch nur unzureichend für die sich verändernde Gefahrenlage gewappnet. Immer professioneller gehen die Kunsträuber vor, zum Teil in organisierten Banden mit generalstabsmäßig geplanten Einbrüchen. Und oft geht es nur um den reinen Materialwert der Kunstwerke, deren Zerstörung in Kauf genommen wird.
ist es schon einfach ein Schock, wenn man diese Bilder auch der rohen Gewalt sieht und wo man natürlich auch dann weiß, es geht eben um anderes. Es geht eben nicht um die Werte der Kultur und die Schönheit. Und das, was über Jahrhunderte bewahrt worden ist, wird in einem Mal dann damit zerstört. Und das ist schon eine schreckliche Erfahrung, traumatisch.
Erzählte Marion Ackermann, Generalsekretärin der Staatlichen Kunstsammlung Dresden, die auch das Grüne Gewölbe beherbergt. Und nicht nur die großen, gerade auch kleine Museen sind gefährdet, die von ihren Trägern, den Kommunen, oft finanziell schlecht ausgestattet werden. Was aber kann man konkret tun, um die Sicherheitslage in Museen zu verbessern? Die Antwort lautet: Geld darf nicht nur in die sichtbaren Bereiche wie Ausstellungen und Forschung fließen, sondern auch in gute Sicherheitskonzepte, in moderne elektronische Überwachungsanlagen. Am Ende ist es ein technologisches Wettrüsten mit den Verbrechern. Durchaus beruhigend klang da die Zusicherung von Hermann Patzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Waffen werden in deutschen Museen nicht getragen und das ist auch richtig so. Denn ich finde, geschossen sollte in den Museen nicht werden, da muss es schon andere Möglichkeiten geben. Das sollte der Exekutive vorbehalten bleiben.
Geht es nach Carsten Pfohl vom Berliner Landeskriminalamt, dann ist vor allem eines wichtig: den Tätern so viele Hindernisse in den Weg legen, dass die Polizei rechtzeitig vor Ort ist. Denn hier geht es zum Teil um Sekunden.
Ja, Gefährdungsanalyse, also das Objekt wirklich von der Gefährdung her analysieren. Erhebliche Außenhautsicherung, das heißt gar nicht erst reinkommen ins Objekt, den Weg zur Beute so lang wie möglich machen, den Zeitfaktor erhöhen, also eine Tür darf nicht einfach innerhalb von einer Minute öffnbar sein, eigenes Sicherheitspersonal. Keine Fremdkräfte nehmen.
Denn sowohl in Berlin als auch in Dresden stellte sich heraus, dass die Täter einen Helfer von innen hatten, ohne den die Einbrüche nicht möglich gewesen wären. Viele Museen haben neben eigenen Leuten auch externe Wachfirmen beauftragt. Ein mögliches Sicherheitsproblem? Einig waren sich die Museumsexperten in dieser Frage nicht. Immerhin, rein statistisch verzeichnet die Polizei einen steigenden Anteil von gescheiterten Einbrüchen. Ein Zeichen dafür, dass die Investitionen vieler Museen in mehr Sicherheit offenbar doch gefruchtet haben. Und zu guter Letzt, auch darüber wurde heute gesprochen, die Verantwortung der Medien, die mit Sensationsberichterstattung und oft kaum verhohlener Sympathie für die Täter Kunstraub salonfähig machten.
Das ist leider so. Kunstdiebstahl ist kinotauglich und seit George Clooney oder Sean Connery in Museen eingebrochen sind auf der Leinwand, hat man immer das Gefühl, das sei irgendwie doch vielleicht nicht ganz so ein schlimmes Verbrechen.
Kritisiert Museumsbundpräsident Eckhard Köhne und konstatiert, die Sicherheit der Kunstschätze in den Museen sei eben auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Christiane Habermals war heute dabei, als also Museumsleute mit der Politik zusammensaßen, um über neue Sicherheitsstrategien in Museen zu beraten.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Experte für gebrochen würdevolle Figuren, heißt es in der Taz zum Tod des Schauspielers Michael Gwisdek. Einen Überwinder aller Ossi-Wessi-Klischees nennt ihn die Frankfurter Allgemeine. Gwisdek sei ein Meister des Minimalismus gewesen, analysiert Christian Schröder im Tagesspiegel und erläutert das so. Ein nervöses Hüsteln, ein schiefer Blick, ein sparsames Lächeln genügten ihm, um einen Charakter zu skizzieren, schreibt Schröder. Sein Spiel war so sanft und beiläufig, dass man die Kunstfertigkeit kaum bemerkte. Von Deutschland nach Weißrussland. Die Taz hat den weißrussischen Musiker Igor Banza interviewt, der zweimal wegen angeblich illegalen Demonstrierens festgenommen wurde. Banza schildert, wie ihn drei Polizisten am 10. August in Grodno verhörten. Anders als erwartet haben sie mich sogleich mit der Frage konfrontiert, ob ich die Massenproteste am 9. August in Grodno organisiert habe. Als ich ihnen sagte, dass ich kein Anführer sei, haben sie mir in die Leiste getreten und ich pisste mir in die Hosen. Auf diese Folter war ich nicht vorbereitet. Es war nicht nur schmerzhaft, sondern auch demütigend. Mir ist der Urin am Bein heruntergelaufen. Die Zeit zitiert aus einem Gedicht, das der weißrussische Lyriker Dmitri Strotzew im August geschrieben hat. Ein Drachen hat sich in unserem Haus niedergelassen, bewaffnet und fleischfressend. Er mag besonders die Kinder, heißt es da. Wir sind so müde, sie zu verstecken. Es gibt keine geheimen Ecken mehr. Wie können wir friedliebende Dragonophile sein? Drachenfreunde, löst Elisabeth von Tadden das Fremdwort auf. Von der Dragonophilie zur Androphobie, zum Männerhass. In seiner krankhaften Form auch Misandrie genannt. Ein französischer Beamter aus dem Ministerium für Gleichstellung und Diversität hat der 25 Jahre jungen Autorin Pauline Armanche vorgeworfen, die Misandrie zu loben. Darüber berichtet Claudia Mäder in der Neuen Zürcher Zeitung. Armanche hatte in einem Kleinverlag den Essay »Moi, les hommes, je les déteste« – »Ich hasse Männer« – veröffentlicht. Und dieses kaum wahrgenommene Buch wollte der Beamte aus dem Verkehr ziehen lassen, was dazu führte, dass es eine große Aufmerksamkeit bekam und sich seitdem hervorragend verkauft. Pauline Armanche sei mit einem Mann verheiratet, schreibt Mäder. Und als Leser fragt man sich unweigerlich, wie es dem Mann wohl mit dieser Frau ergeht. Denn Armanche verteidige den Männerhass und definiere ihn als negatives Gefühl gegenüber sämtlichen Vertretern des männlichen Geschlechts. Wer das nun sexistisch findet, ist laut Armanche vollkommen fehlgeleitet, schreibt Mäder. Man könne, so erklärt die Autorin, Misogynie und Misandrie unmöglich mit gleichen Ellen messen, da die männerhassenden Frauen erstens aus einer Position der Unterdrückung agierten und ihren Hass zweitens auf ganz andere Weise lebten als die Männer. Diese Argumentation sei natürlich nicht strafbar, schreibt Claudia Mäder in der NZZ. Aber wer mit platten Pauschalisierungen den Feminismus voranbringen wolle, müsse wohl den Kontakt zur Realität verloren haben. Zum Schluss noch etwas für Mykophile, für Pilzliebhaber. 2020 erweise sich als gutes Pilzjahr, schreibt Satiriker Hans Zippert in der Welt. Damit sei es auch eine hervorragende Zeit für Pilzexperten. Diese können in praktisch allen Medien auch von Ungeübten gefunden werden, sind aber nicht zum Verzehr zugelassen. Im Gegensatz zu den Pilzen, die, nach einer alten Regel, grundsätzlich alle essbar sind, manche allerdings nur einmal.
Und es war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.